Ihr Lieben, warum nicht? Warum jubeln wir nicht jedes Mal, wenn wir uns treffen, Jesus so zu? Seit 2000 Jahren ist das ja die Wahrheit. Jesus lebt. Er hat das Grab verlassen und er war mausetot. Er ist von daher zurückgekehrt, wo keiner von uns schon mal war und wo bis dahin auch keiner zurückgekehrt ist. Und dieser Tag hat alles verändert. Wie gut, dass wir Ostersonntag haben, dass wir mal innehalten können an dieser Stelle und das, was immer war, dass wir uns durchbuchstabieren können und uns dem aussetzen können, was das eigentlich bedeutet. Denn dass Jesus auferstanden ist, das ist der Kern des Glaubens. Paulus schreibt einmal, wenn das nicht so wäre, könnten wir alles vergessen. Dann können wir den Laden dicht machen, dann haben wir keine Hoffnung mehr, dann ist vorbei. Aber nun ist er auferstanden, nun lebt er. Und wir haben Hoffnung über das Grab hinaus, weil Jesus den Tod überwunden hat. Jesus hat uns Freiheit von Sünde und Schuld geschenkt. Er hat uns ein neues Leben geführt. Wir dürfen Kinder Gottes sein, Söhne und Töchter Gottes. Das lesen wir alles in der Schrift, das wissen wir. Das geht uns mit durch unser Leben. Aber die Frage ist, wo spüren wir das? Warum jubeln wir nicht öfter? Welches Gewicht hat diese Wahrheit der Schrift über dieses Wunder der Auferstehung Jesu in deinem und in meinem Leben? Was verändert sich dadurch wirklich? Und zwar nicht erst mit der Perspektive, dass ich sage, okay, ich habe eine Hoffnung auf die Ewigkeit beim Herrn, sondern was wird heute, was wird morgen anders? Was kann anders werden? Wie ist es denn in deinem Leben mit dem Tod und dem Überwundenhaben des Todes? Nun, wir leben alle noch, aber es gibt ja die Vorboten des Todes. Das, was dein Leben zerstört, das, was andere zerstört, das, was dich aussaugt und lähmt, ist das überwunden, weil Jesus den Tod überwunden hat? Oder wie ist das mit der Freiheit von Sünde? Da sagen wir sofort, natürlich, wir sind alle Sünder und wir bleiben es bis zu unserem Lebensende, ja. Das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, kannst du es erleben, Sünde auch zu überwinden? Dann, wenn du durch dein Recht haben wollen, durch dein Neid, durch dein hinter dem Rücken anderer reden wollen, immer wieder angejuckt wirst. Durch deine Selbstdarstellung, den Drang, dich in den Mittelpunkt zu schieben. Und wie ist es mit dem Empfinden, ich lebe in einem Leben, das wirklich anders ist? Haben wir nicht alle mit viel Altem zu tun? Die alten Gewohnheiten, die alten Denkwege, die alten Erfahrungen, die alten Zöpfe. Luther hat mal so treffend gesagt, du musst den alten Adam ersäufen und du musst es täglich tun, denn dieser Mistkerl kann schwimmen. Wo also ist nun das, was Jesus durch die Auferstehung uns erworben hat? Wo erleben wir das? Was ändert sich in unserem Leben? Ich glaube, wir stehen in so einer Spannung, die wir nicht so leicht auflösen können. Diese Spannung dessen, was wir aus der Schrift heraus lesen, was wir auch erfahren immer wieder mal und dem, wo unser alltägliches Leben an Grenzen stößt. Und wie gehen wir mit dieser Spannung um? Sagen wir dann, okay, Auferstehung der Toten, Jesus hat den Sieg, ja, ich habe Hoffnung für die Ewigkeit. Meint ein Paulus das, wenn er schreibt, ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung? Damit dachte er nicht nur an die Zukunft, sondern auch an sein Leben jetzt. Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Es ist eine nicht ganz so leicht verdauliche Wahrheit, wenn wir sie in unser Leben überführen wollen. Ich finde es gut und hilfreich, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Die Jünger waren an einer ganz ähnlichen Stelle wie wir. Die waren 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs, waren mit ihm vertraut im öffentlichen Rahmen. Sie haben Dinge von Jesus gehört und erlebt, die manche Menschen gar nicht zu hören und zu erleben bekommen haben. Und mit dieser Situation, dass dann Jesus an das Kreuz ging, brach alles zusammen. Da verstanden sie nichts mehr von all dem, was Jesus ihnen vorher gesagt und vorgelebt hatte. Es gab keine Brücke mehr zwischen dem, was Jesus in ihr Leben hineingelegt hatte und dem, was sie nun überrollte. Und wir haben diesen Text gehört und ich werde gleich noch intensiver in diesen Text hineinschauen. Dann stand Jesus auf und sie wussten nicht, was machen wir damit? Wie gehen wir denn damit um? Was wird denn nun genau anders? Es ist doch merkwürdig, dass Johannes und Petrus nach dem offenen Grab wieder zurückgehen. Sie kommen damit nicht so leicht zurecht. Sie müssen es für sich buchstabieren. Ich möchte das mit euch heute Morgen auch tun, genau anhand dieses Textes, den Thomas vorgelesen hat. Beginnen wir mal vorne. Es war früh am Morgen. Maria Magdalena macht sich auf zum Grab. Johannes schreibt, es war noch stockfinster. Das war also weit vor 6 Uhr morgens. Maria hielt es nicht mehr aus, zu Hause zu bleiben, sondern sie hatte diesen einen Wunsch. Sie wollte Jesus noch einmal diese letzte Ehre erweisen. Sie wollte ihm als ihrem Herrn am Grab nahe sein und ihn salben. Denn wir wissen, Jesus wurde am Karfreitag, an dem Tag vor dem großen Sabbat, dem Passafest, spätabends ins Grab gelegt. Da war keine Zeit mehr, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Da war kein Raum mehr, ihn zu salben. Und das wollte sie jetzt tun, an diesem Morgen. Und ihre Erwartung war, genau das möchte ich tun. Genau das ist das Letzte, was ich geben kann. Genau das möchte bitte passieren. Ich komme mit allem nicht zurecht, wenn ich nur das noch könnte. Und dann kommt sie hin und sieht, dass das Grab offen ist. Und sie erschrickt und fragt sich, was bedeutet das? Was heißt das? Das Grab, es ist leer. Wo ist der Leichnam Jesu? Was ist passiert? Wer hat ihn weggenommen? Und sie weiß keinen anderen Rat, als zu Petrus und Johannes in die Stadt zurückzulaufen. Denn die beiden müssten ja wissen, was mit Jesus ist. Die wussten es aber nicht. Die waren auch völlig vor den Kopf gestoßen und irritiert gingen sie mit Maria zum Grab. Ich finde das interessant, dass diesmal nicht Petrus derjenige ist, der als erstes voranstürmt, sondern Johannes. Johannes geht, läuft an das Grab, kommt als erster an, aber er betritt es nicht. Er schaut nur hinein und er sieht dort, wo Jesus hingelegt wurde, seine Leichentücher. Und er kommt ins Nachdenken und fragt sich, was ist hier eigentlich passiert? Maria vermutet, der Leichnam Jesu wurde umgebettet. Warum aber liegen die Leichentücher Jesu noch da? Und warum sind sie so ordentlich zusammengelegt, als würde Jesus sie nicht mehr brauchen? Und so langsam beginnt in seinem Herzen etwas zu keimen. Dieses leere Grab und die Leichentücher werden für ihn so ein Zeichen. Es entsteht Hoffnung in ihm. Sollte hier mehr passiert sein, als was Maria dachte? Sollte hier vielleicht Größeres passiert sein? Jesus gegen alle Erfahrung und Erwartung doch auferstanden sein, so wie er es gesagt hatte? Ein vorsichtiges Pflänzchen des Glaubens. Noch nicht stark genug, dass er da blieb am Grab. Aber es kam in seinem Herzen etwas in Bewegung. Und Petrus, unser Freund, während Johannes am Grab stand, stürmt vorbei, rein in das Grab, sieht dasselbe wie Johannes und ist nur verwirrt. Und so ist es doch, wenn Gott Wunder tut. Das Wunder als sich ist nicht der Zweck, sondern der Herr möchte in unseren Herzen etwas bewegen. Er möchte Glauben wecken. Das leere Grab allein ändert nichts, wenn ich es nur sehe und mich darüber wundere. Wenn es nicht in meinem Herzen einen Widerhall findet und ich einen Schritt des Vertrauens gehe, ich auf dieses Wasser hinaustrete. Die beiden, warum auch immer, gingen vom Grab zurück. Johannes mit dieser Hoffnung im Herzen, Petrus mit Nichtverstehen im Herzen. Und Maria blieb noch dort. Und dann entdeckt sie die beiden Engel. Die Engel, die die Totenwache bei Jesus gehalten haben. Der eine am Fußende, der andere am Kopfende sitzend. Und die Engel fragen Maria, warum weinst du? Und ich finde das bemerkenswert, Maria ist ganz entspannt und locker. Da sieht sie zwei Engel und es ist so, als reden wir miteinander. Sie erstaunt nicht einmal, sie erschrickt nicht mal. Aber sie bewegt eine Frage und die wird sie sofort los. Wo ist mein Herr? Sie sucht Jesus. Die Engel, wer von uns würde mal Engel sehen wollen? Keine Frage. Doch ganz schön viele. Ich muss jetzt sagen, die Engel sind kein Ersatz für Jesus. Maria war das völlig egal, ob die Engel da saßen. Sie wusste das, was im Hebräerbrief steht, Engel sind dienstbare Geister. Aber es kommt auf Jesus an. Wo ist mein Herr? Ich bin nur dann ruhig, wenn ich wissen kann, wo mein Herr ist. Da mögen hunderte Engel da sein. Und deshalb wendet sie sich nach diesem kurzen Wortwechsel mit den Engeln auch um und steht plötzlich vor Jesus. Aber sie erkennt ihn nicht. Ihr Lieben, ich glaube nicht, dass Jesus in anderer Gestalt vor ihr stand. Er wird genauso ausgesehen haben, wie sie ihn 3 Jahre lang gekannt hat. Ihr Freund, ihr Herr, ihr Meister, sie war vertraut mit ihm. Aber jetzt erkennt sie ihn nicht. Jetzt denkt sie, der Gärtner steht vor ihr. Und Jesus fragt sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du denn? Da sagt sie, ich suche meinen Herrn. Ach übrigens, wo hast du ihn denn hingelegt? Sag es mir bitte schnell, damit ich hingehen kann, ihn holen kann und wieder hier ablegen kann. Und das genau war es, was sie wollte. Sie wollte die Ordnung wiederherstellen. Jesus war tot und sein Leichnam gehört in sein Grab. Und wenn Jesus wieder da wäre in seinem Grab, dann könnte sie innerlich diesen letzten Liebesdienst tun. Und dann hätte sie die Hoffnung, irgendwann einmal Frieden für ihre Seele zu finden. Für Maria konnte Jesus nur der Gärtner sein, weil Jesus tot war. Ein Toter kann nicht lebendig vor uns stehen. Und ich glaube, ganz ähnlich funktionieren wir auch. Wir sehen das, was wir sehen wollen. Und analog, wir sehen nicht, was uns unvorstellbar erscheint. Übrigens, im Lukas-Evangelium berichtet der Lukas eine ganz ähnliche Geschichte mit diesen Emmaus-Jüngern. Die sind unterwegs von Jerusalem nach Emmaus. Wir sprechen alles, was war in Jerusalem und Jesus gesellt sich zu ihnen, läuft den Weg mit ihnen, erklärt ihnen die Schrift, spricht davon, dass der Messias leiden musste, dass er auferstehen wird und die laufen mit Jesus zusammen und sie erkennen ihn nicht. Ist doch ein Ding, oder? Lukas schreibt, ihre Augen wurden gehalten. Kennst du das auch? Dieses Empfinden, irgendwie scheint Jesus nicht da zu sein? Obwohl er Seite an Seite mit dir unterwegs ist, er hat gesagt, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Alle Tage. Und du siehst ihn nicht, du spürst ihn nicht, du nimmst ihn nicht wahr, weil deine Augen gehalten und dein Herz beschwert ist. Vielleicht ist dein Horizont zu eng geworden. Vielleicht die Enttäuschungen zu tief. Vielleicht zu logisch, dass sich alles, was war, sowieso bei dir wiederholen wird. Vielleicht auch dieses Gefühl, wenn ich bete, die Zimmerdecke ist da und da prallt mein Gebet sowieso wieder ab. Jesus ist da und wir sehen ihn nicht. Wir erkennen ihn nicht. Er geht an unserer Seite und wir denken, er ist nicht da. Maria, als Jesus den Namen von ihr nannte, erkannte sie ihn. Als Jesus das Brot nahm und brach, erkannten die Emmaus-Jünger ihn. Und Maria, als sie nun wusste, es ist Jesus, da hat sie eine Sehnsucht. Sie will Jesus umarmen, er lebt, das ist unfassbar. Sie rennt ihm entgegen und Jesus sagt, rühr mich nicht an. Ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren. Du aber geh hin zu meinen Brüdern und sage zu ihnen, ich werde zu meinem und zu eurem Vater auffahren. Warum ist Jesus so kalt und abweisend? Er hat doch die Sehnsucht von Maria gesehen, dieses Leiden und jetzt dieses Er lebt. Diese Sehnsucht, ihn zu umarmen. Und Jesus weist sie zurück, rühre mich nicht an. Ihr Lieben, Maria sollte was Entscheidendes lernen. Thomas, den hat Jesus später sogar gebeten, reiche deine Finger her und berühre meine Wundmale. Lege deine Hand in meine Seite. Aber Maria sollte hören, rühre mich nicht an. Denn sie musste verstehen, jetzt geht nicht alles weiter, wie es vor Karfreitag war. Natürlich war das ihr Wunsch. Jesus, den sie geliebt hat, ihr Herr und Meister, jetzt ist er wieder da. Es kann alles so weitergehen, wie sie es miteinander kannten. Dieses schreckliche Erleben von Karfreitag war eine Unterbrechung, aber jetzt geht es weiter. Nun könnte sie wieder mutig in die Zukunft schauen, in der Sicherheit des Vertrauten. Und Jesus sagt, rühre mich nicht an, halte mich nicht fest. Jesus macht ihr klar, mein Sterben am Kreuz war keine Unterbrechung, sondern eine tiefe Zäsur. Die teilt alles in ein Vorher und ein Nachher. Sie ist ein Einschnitt, der alles verändert. Vorher war ich bei euch als meinen Jüngern. Jetzt aber werde ich zu meinem Vater gehen und werde in euch allen wohnen durch meinen Geist, durch alle Zeiten und an allen Orten. So habe ich es euch gesagt beim letzten Abend. So geh hin und verkünde dies meinen Brüdern. Und dann am Abend dieses Tages, die Jünger waren dort, wo sie auch das Abendmahl, das Passamahl mit Jesus gefeiert haben. Sie hatten die Türen verrammelt, sie hatten Angst, dass sie die Nächsten wären, die nach dem Fest verhaftet, verurteilt werden, vielleicht auch hingerichtet werden. Und sie hatten gehört, was am Morgen dann Petrus und Johannes erzählt haben. Und alles hatte sie verwirrt. Es war keine Stunde für klare Gedanken. Ich stelle mir das so vor, dass jeder irgendwie seine Fragen bewegte, seine Zweifel bewegte, seine Ängste versuchte auszutarieren. Sie waren zusammen in einem Raum und doch jeder für sich. Und Jesus tritt mitten unter sie. Und das Erste, was er sagt, Friede sei mit euch. Friede in eure aufgewühlten Gedanken. Friede in eure Zweifel und Ängste. Friede, der euer Denken und Verstehen übersteigt. Und Jünger, vorher noch völlig zerschlagen, sind völlig überfordert. Diese Wende muss man erstmal kriegen, das ist doch nicht leicht. Von Depression und von Verzweiflung hin zu Freude und Glück. Und nicht wissen, wie geht man damit um. Es ist der Herr, Halleluja. Alles wird, wie es mal war. Wir vergessen diese Zäsur. Wir machen weiter, wo wir unterbrochen worden sind. Und auch ihnen macht Jesus klar, mit seiner Auferstehung wird alles anders werden. Und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Auch jetzt in eure Freude hinein. Gottes ordnendes Handeln sei mit euch. Denn ich sende euch, so wie mich mein Vater gesandt hat. Und er hauchte sie an, und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Ihr Lieben, an diesem Ostersonntag wollte Jesus nicht ein erstes Pfingsten mal ausprobieren, sondern was er hier getan hat, er hat sie zeichenhaft angehaucht. Er hat sie vorbereitet auf das, was dann einige Tage später passierte. Er hat ihnen klar gemacht, macht euch bereit, meinen Geist zu empfangen, wenn er denn kommt. Ihr sollt verstehen, mit diesem Sieg, dem größten Sieg, wird es auch anders weitergehen für euch. Ihr werdet nicht mehr dieselben sein wie vorher. Ihr werdet vieles noch mitnehmen, aber in euch wird der Heilige Geist wohnen, der euch verändern wird. Der wird bei euch bleiben. Denn nun ist alles, alles aus dem Weg geräumt, was euch trennt. Und das Letzte, was den Menschen trennt von Gott, der Tod, ist aufgehoben durch die Auferstehung Jesu. Die Jünger sollten das verstehen, sie sollten diesen Geist erwarten. Sie sollten ihn begrüßen, dass die Beziehung zu Jesus, die sie kannten, nun eine ganz andere wird, aber voller Kraft, Innigkeit, Nähe und Herrlichkeit durch den Heiligen Geist, der in ihnen wohnt. Deshalb sagt Jesus, so wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich nun euch auch. Ich sende euch in eure Familien, in eure Nachbarschaft, in euer Umfeld. Ich sende euch, die ihr denkt, überhaupt nichts bewegen zu können, nur mit euren Gedanken beladen zu sein, noch nichts sortiert zu haben, nicht begabt zu sein. Ich sende euch. Ich sende euch, die ihr schon vieles versucht habt, die ihr euch an vielen Stellen investiert habt, die erlebt habt, dass manche Träume wie Seifenblasen zerplatzt sind. Ich sende euch. Ich sende euch, die euch nicht vorstellen könnt, dass ihr die Schatten eurer Erfahrungen abstreifen könnt. Ich sende auch euch, die ihr übersehen worden seid, euch an den Rand gedrängt fühlt, euch, denen niemand etwas zutraut. Ich sende euch, die ihr an den Brüchen eures Lebens leidet, die ihr voll Scham seid, wenn ihr in euer Herz hineinschaut, es niemandem zeigen wollt und auch vor mir nicht echt sein könnt. Ich sende euch. Ich sende euch, die ihr natürlich Versuchung erlebt und oft genug auch ihnen nachgebt. Ich sende euch, die ihr Schuld auf euch geladen habt, die ihr euch mit einem belasteten Gewissen abmüht. Ich sende euch. Ich sende euch, die ihr mit eurer Fassade kämpft und euch einfach nur herumschlagt, weil die Sehnsucht stark ist, so zu sein, wie ihr sein wollt, und ihr könnt es nicht. Ich schaue dahinter und ich sende euch. Ich sende euch, die ihr euch nicht gerade als Helden des Glaubens bezeichnen wollt, die ihr zweifelt und müde seid, die ihr seit vielen Jahren vielleicht schon treu mir nachfolgt, unterwegs seid, aber nicht mehr glaubt, dass ich Bewegung in euer Leben hineinlegen kann. Ich sende euch, niemand anders, euch. Denn all das habe ich ja am Kreuz getragen, sagt Jesus. All das habe ich dir abgenommen, damit du nicht mehr ermattet und ermüdet bist. All das habe ich von dir genommen, damit du ergreifen kannst, dass für dich die Dinge anders werden. Wenn auch nicht alles zu 100%, aber Schritt für Schritt. Ich habe es für dich getragen, damit du frei bist. Und ich lebe und du sollst auch leben. Manchmal ist es so, dass wir das Gefühl haben, all das, was uns Jesus sagt, all das, was wir in der Bibel lesen, das müssten wir dann so mit richtig viel Anspannung in unser Glaubensleben hineinziehen. Wir müssen uns anstrengen, das zu glauben. Das Geheimnis von Ostern ist, der Herr ist auferstanden und er ist in deinem Herzen auferstanden. Es ist nicht die Kraft deines Glaubens, sondern die Kraft seines Lebens. Die Frage, was ändert sich durch die Auferstehung Jesu in deinem Leben? Nun, es mag sein, dass genau das der neuralgische Punkt ist. Vielleicht für den, der das immer wieder hört und liest, aber nicht annehmen kann. Mein Herr ist auferstanden in mir, in meinem Leben. Für den wird sich auch nichts ändern. Für den, der sich nicht traut zuzugreifen, zu sagen, trotz allem, was ich empfinde, was in mir dagegen spricht, ich stütze mich, ich halte mich an diese Wahrheit, mein König lebt. Und für den, der sein Vertrauen darauf setzt, kann alles anders werden. Mein Herr ist auferstanden, darum habe ich Hoffnung über den Tod hinaus. Mein Herr ist auferstanden, darum bin ich jetzt schon frei von Sünde. Mein Herr ist auferstanden, darum kann ich in Anfechtungen widerstehen und siegreich sein. Auch wenn ich Niederlagen einkassiere, ich kann aber aufstehen und siegen, mit ihm und in ihm. Mein Herr ist auferstanden und deshalb kann ich leben als ein befreites Kind Gottes. Mit einer wundervollen Perspektive und mit einem Gott an meiner Seite, der sagt, du bist und bleibst mein. Amen.